Dem geht's richtig dreckig. Das ist mir so in den Kopf gekommen, als ich die Verse im Psalm 31 gelesen habe. Da schreibt ein Mensch, dem es echt nicht gut geht, der kaum noch Kraft hat, der leidet, der gequält ist. Die Worte sind aus Psalm 31 und Psalmen sind ja Lieder oder Gedichte, die auch gesungen wurden. Und Lieder und Gedichte werden von Menschen geschrieben, um sich auszudrücken, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken und auch um ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Und ich finde, man hat so den Eindruck, dieser Mensch, der Psalm 31 geschrieben hat, der hatte eine Menge zu verarbeiten. Der Mensch hat Angst. So sehr, dass er nicht mehr klar sehen kann. Er hat Schmerzen, die sein Leben schwer machen. Er hat Schuld auf sich geladen, irgendwas getan, was sein Gewissen belastet, was ihn fertig macht, was ihm die Kraft raubt. Und er ist auch alleine. Er beschreibt, dass sowohl die Menschen, die ihn nicht mögen, als auch seine Nachbarn und Freunde ihm nicht beistehen. Die wechseln die Straßenseite, wenn sie ihn sehen. Es wird über ihn geredet, ganz übel, und manche schmieden sogar Pläne, um ihn wirklich zu schaden. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, diesen Menschen geht's richtig dreckig. Es heißt, dass dieser Psalm 31, dieses Lied von David, geschrieben wurde. David war ein Mann, von dem im Alten Testament berichtet wird, im ersten Teil der Bibel. Man lernt ihn so als Jungen kennen, aus einer Familie mit vielen Brüdern. Und er ist nicht der Stärkste oder nicht der Größte, aber er ist ein begabter Hirte und Musiker und schön noch dazu. Und ihm wird einmal vorausgesagt, dass er König werden wird. Aber auf dem Weg dahin zum König werden, muss er einiges mitmachen. Er wird angegriffen, er wird verfolgt vom amtierenden König, der sich natürlich von ihm bedroht fühlt und der ihn auch umbringen will. Und David kommt nur ein paar Mal ganz, ganz knapp mit dem Leben davon. Er erlebt, dass ein Keil zwischen ihm und seinem besten Freund getrieben wird und dass sie sich trennen müssen. Jonathan, der Sohn vom König, war sein bester Freund. Und im Laufe seines Lebens erlebt er noch mehr schreckliche Dinge. Später verliert er auch mehrere Kinder. Ein Schmerz, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man das nicht erlebt hat. Aber David erlebt nicht nur Leid, oder er erlebt nicht nur Leid, sondern er verursacht auch großes Leid. Es wird eine Geschichte erzählt, dass als er König geworden ist dann irgendwann, dass er Interesse für eine Frau entwickelt. Für eine Frau namens Bathseba. Er beobachtet sie beim Baden. Das ist schon irgendwie komisch. Er lässt sie zu sich in den Palast kommen. Er schläft mit ihr. Sie wird schwanger. Und dann lässt er ihren Ehemann umbringen. Unvorstellbar, was das für Bathseba geheißen haben muss. Es wird sie niemand gefragt haben, was sie eigentlich will. Sie musste dem König wahrscheinlich einfach gehorchen, sich benutzen lassen, ihren Körper benutzen lassen und dann auch noch ihren Mann umbringen lassen. Unglaubliches Leid also, was Menschen hier erleben. Und unglaubliches Leid, was Menschen auch verursachen. Und im Psalm wird das alles so in Poesie ausgedrückt. Der Poet, also der Gedichteschreiber, spricht davon, was Menschen ihm antun und was er anderen angetan hat. Da sind Menschen, die ihm Böses wollen, die ihn im Stich gelassen haben. Und das aber auch Schuld, die er auf sich geladen hat. Und all das belastet ihn so sehr, dass er jetzt völlig am Boden ist und gar nichts mehr geht. So ein Dreck. Das kommt mir in den Kopf, wenn ich diesen Psalm lese. Dreck hat dieser Mensch fabriziert und Dreck ist ihm angetan worden. So ein Dreck, das kommt mir auch in den Kopf, wenn ich heute Nachrichten lese und sehe, was Menschen zustößt. Wenn ich von einem Erdbeben lese, von einer Schießerei in einer Schule, von depressiven Jugendlichen, von zusammenbrechenden Systemen überall auf der Welt, von unterdrückten Frauen, Männern im Krieg, Kindern auf der Flucht. Der Psalm ist ja nur die Geschichte eines Menschen. wie viel mehr tragische Geschichten passieren jeden Tag. Hunderte, Tausende von Menschen, würden sie alle ihre Geschichte aufschreiben, in Liedern, in Gedichten, in Texten, ich glaube, das würde einen erschlagen, würde man das alles lesen. So ein Dreck, das denke ich nicht nur bei Nachrichten über mir fremde Menschen, sondern das denke ich auch manchmal, wenn ich erlebe, was Menschen in meiner Umgebung einander antun. Junge und alte Menschen, die mit Wunden zu kämpfen haben, die ihnen ihre Eltern angetan haben, ihr Partner, ein Lehrer, ihre Kinder, irgendjemand hat ihnen diese Wunden zugefügt. Wenn ich sehe, dass Freundschaften auseinandergehen und dass Menschen, die sich eigentlich lieben, es sich doch einander schwer machen. Und so ein Dreck, das denke ich auch bei manchen Momenten aus meinem eigenen Leben. Momenten, in denen ich Worte ausgesprochen habe, die mir heute noch leid tun und die mir manchmal nachts, wenn ich nicht einschlafen kann, so einfallen und mich dann ganz unruhig machen. Worte, die ich nicht mehr zurücknehmen kann und die andere verletzt und vielleicht auch geprägt haben. Ein riesengroßer Haufen an Dreck also. In der Welt, allgemein, in unserer Umgebung und auch in meinem und vielleicht auch in deinem Leben. Und eben auch in diesem Psalm. Und David, der Poet, der verleiht all diesem Dreck in seinem Lied eben Ausdruck. Er verarbeitet, er schreibt sich so von der Seele. Und zu seinen Worten gehören auch Bitten und Flehen an Gott. Sei mir gnädig und rette mich. Der Poet hofft also auf Rettung, auf Erlösung, darauf, dass jemand ihn da rausholt, ihn wieder atmen lässt. Und dieses Bitten und Flehen, das wechselt sich dann immer wieder ab mit Worten, in denen er dann auch seine Beziehung zu Gott ausdrückt. Zum Beispiel in diesen Versen ab Vers 15. Ich aber, Herr, vertraue auf dich. Ich sage es und halte daran fest, du bist mein Gott. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Rette mich auch jetzt aus der Gewalt meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Auf mich wirkt das so, als würde er sich selbst, aber auch Gott daran erinnern, Gott, du bist doch mein Gott. Du kennst mich doch. Du siehst mich doch. Bitte rette mich doch. Und in diesem Wechsel von Flehen und dieser Erinnerung kommen dann auch Worte, mit denen er sich ganz vor Gott hinwirft. In Vers 6. In deine Hände gebe ich meinen Geist. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Damit drückt er aus, Gott, hier bin ich. Hier ist mein Leben mit all meinen Erfahrungen, mit all meinem Schmerz, mit all meiner Schuld und ich überlasse es dir. Ich übergebe es dir, bitte tu etwas damit. Man könnte das fromm nennen, sich selbst im Leid an Gott zu wenden. Ich sehe darin aber auch so einen letzten verzweifelten Schritt. Der weiß sich sonst einfach nicht anders zu helfen. Und darum muss Gott jetzt hier eben ran. Einige Jahrhunderte später wird dieser Satz noch einmal gesprochen. In einer ebenfalls krassen, leidvollen Situation. Und das lesen wir dann in der Bibel im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, im Lukas-Evangelium. Und hier ist es Jesus, der diesen Satz spricht. Kurz bevor er unter Schmerzen stirbt. Jesus war vorher in verschiedenen Städten und Dörfern in Israel aufgetreten. Er hatte Menschen geheilt, hatte Menschen satt gemacht, hatte religiöse Führer kritisiert, hatte Menschen dazu aufgerufen, ihr Leben zu ändern und hatte auch von einem Leben mit Gott gesprochen, das alles im Leben der Menschen ändern würde. Und damit hatte er Massen von Menschen um sich gesammelt und aber auch die Machthaber gegen sich aufgebracht. Und das Ganze hatte sich dann so hochgeschaukelt, dass am Ende auch die Menschenmassen, die ihm eigentlich gefolgt waren, sich gegen ihn gewandt haben und seinen Kopf sogar rollen sehen wollten. Und so wird Jesus vor Gericht zitiert und die religiösen Führer verlesen die Anklage in Lukas 23 ab Vers 2. Die Anklage lautet, wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Darauf sagte Pilatus, der diese Verhandlung hier entscheiden soll, zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihre Anschuldigung und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Und Pilatus geht aus dieser Vorlesung der Anklage raus und wendet sich an die Menschenmenge und fragt sie, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Und so wird Jesus zum Tode verurteilt. Zum Tod am Kreuz, einem schrecklichen Folterinstrument. Und das ist schon wieder so ein unglaublich großer Dreck. Da ist einer, der das Leben der Menschen verändert und auch verbessert, ihnen neues Leben bringen will, und dann muss er mit seinem eigenen Leben dafür bezahlen. Und selbst in seinem Sterbeprozess wird er dann nicht in Ruhe gelassen, das haben wir eben schon gehört. Und ich lese es uns nochmal ab Vers 34. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Also da werden unter seinem Kreuz, während er stirbt, sogar noch Glücksspiele gespielt. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land hinein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Jesus stirbt. Für die, die ihm nahe standen, muss das heftig gewesen sein, zu erleben, wie ein Mensch, den sie lieb gewonnen haben, mit dem sie viel Zeit verbracht haben und den sie auch große Hoffnung gesetzt hatten, wie der einfach umgebracht wird. Und das alles erscheint für sie und erscheint, finde ich, auch im Rückblick irgendwie sinnlos. Und ja, es war heftig, es war schrecklich. Aber sinnlos war es nicht. Da ist nicht einfach jemand gestorben, weil er den Mächtigen und dem Mob unbequem geworden ist. Sondern passiert noch mehr. Das wird im Bekenntnis dieses Hauptmanns deutlich, was wir eben auch gehört haben, der unterm Kreuz steht und dann, als Jesus stirbt, sagt, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Jesus hatte diesen Tod nicht verdient. Er war ein Gerechter, er war schuldlos und er hat sich dem Tod trotzdem bewusst gestellt. Nach all den Wundern, die Menschen mit ihm erlebt hatten, haben einige von ihm zu Recht erwartet, dass jetzt auch irgendwas Besonderes, Großartiges passieren würde. Dass Jesus irgendwas Wundersames präsentieren würde, vom Kreuz runtersteigen oder was auch immer. Aber es passiert nichts. Er bleibt am Kreuz hängen und dann geht er dem Tod entgegen. Weil er etwas vor Augen hatte. Das Leid und die Schuld der Menschen. Jesus hatte den Poeten vor Augen, David, mit allem, was er Schlimmes erlebt hat und mit allem, was er Schlimmes verursacht hat. Er hatte Bathseba vor Augen, mit allem, was mit ihr gemacht wurde und was sie verloren hat. Er hatte syrische Kinder, ukrainische Frauen und afghanische Männer auf der Flucht vor Augen. Er hatte die Menschen aus deinem Umfeld vor Augen, an die du vielleicht denkst. Die krank sind, die verletzt sind, die andere verletzen. Und er hatte auch dich und mich vor Augen. Mit allem Dreck, den wir selbst erleben und auch mit allem Dreck, den wir selbst verursachen. Alles Leid, allen Schmerz, alle Schuld hatte Jesus vor Augen. Und er hat alles den Menschen abgenommen und es mitgenommen in seinen Schmerz am Kreuz. In dem Moment, an dem er dort hing, hat sich das alles in ihm vereint. Die Schuld von Täterinnen und Tätern und das Leid von all ihren Opfern. Jesus trägt das alles, er erleidet das alles und er zerbricht daran und stirbt. In manchen Liedern heißt das, dass Jesus in diesem Moment die Last der Welt auf seinen Schultern hatte. Wenn ich mir vorstelle, wie ich schon manchmal mit dem, was ich so an schlimmen Sachen erlebe und auch verursache, leide und wie mich das manchmal runterzieht, wenn ich mitbekomme, was jetzt gerade nur im 21. Jahrhundert so auf der Welt passiert, wie viel schwerer muss das für Jesus gewesen sein? Nicht nur selbst diese körperlichen Schmerzen und diese emotionalen Schmerzen von diesem grausamen Foltertod zu erleben, sondern dabei auch die Last von so viel menschlichem Leid, so viel menschlicher Schuld zu tragen, ihm muss das ähnlich und noch viel schlimmer gegangen sein als diesem Psalmbeter. Und so bedient sich Jesus eben dieser Worte aus dem Psalm. Jesus wird sie wahrscheinlich vorher gekannt haben. Er kannte die jüdische Bibel, das Alte Testament. Und vielleicht findet er sich in diesem Psalm wieder. Am Boden zerstört, von Leid erdrückt, völlig auf sich alleine gestellt. Feinde und Freunde haben sich von ihm abgewandt. Und in all dem leiht er sich aber nicht die Leidensworte aus dem Psalm, sondern eben diesen anderen Satz. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Auch hier könnte man meinen, dass Jesus besonders fromm handelt. Sogar im Tod zitiert er noch Worte aus der Bibel. Aber ich sehe das hier wie im Psalm, dass es so ein verzweifelter letzter Ankerpunkt ist. Er weiß nicht, wohin sonst. Alle haben ihn ja verlassen. Niemand kann ihm mehr helfen. Er wurde verurteilt, er wurde im Stich gelassen, er wird sterben. Und wohin soll er sonst damit hin, als zu seinem Vater? Denn das ist der kleine Unterschied zwischen den Worten von Jesus und den Worten von David im Psalm. Er spricht Gott mit Vater an. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dieses Vater ist ein Ausdruck von Beziehung, von Vertrauen, von Liebe und auch von Zusammengehörigkeit. Das ist auch ein Stück weit Ausdruck eines leidenden Kindes, das sich an seine Eltern wendet. Mit allem Schrecklichen, das Jesus in diesem Moment erleidet, wendet er sich an seinen Vater und gibt das Leben in seine Hände und stirbt. In dem Moment ist noch nicht Ostern. In dem Moment ist noch keine Erlösung. Da ist noch keine Freude, keine Überwindung von Leid und Schuld, von Schmerz und Tod. Da ist noch kein neues Leben, kein neuer Anfang. In dem Moment ist es erstmal Karfreitag, eine dunkle Stunde. Und dann folgen noch mehr dunkle Stunden. Es kommt noch der Karsamstag. Auch als sich David an Gott gewandt hat, kam nicht direkt die Rettung. Und so ist es oft auch bei uns. Oft warten wir und meistens auch länger als einen Karsamstag. Und Karfreitag ist nicht der Tag, um von den rettenden, befreienden Momenten zu sprechen, sondern von den Momenten, in denen Menschen ganz tief im Dreck stecken. Und Karfreitag ist aber auch der Tag, mit dem klar wird, dass sie damit nicht auf sich selbst gestellt sind, sondern dass da jemand ist, an den man sich wenden kann, an den wir uns wenden können, der uns unsere Schuld abnimmt und unser Leiden mitträgt. Ich weiß nicht, in wem du dich vielleicht gerade wiederfindest. Vielleicht in Bathseba, der so viel Unrecht widerfahren ist. Vielleicht in David, der so viel Schuld auf sich geladen hat. Vielleicht in mir, die mit dem Dreck in der ganzen Welt, in der Umgebung irgendwie zu kämpfen hat. Egal, was für Drecksmomente du gerade vor Augen hast, Jesus hatte in diesem sein Drecksmoment auch dich vor Augen. Dein Leid, deine Schmerzen, deine Schuld. Und er hat mit all dem keine Berührungsängste. Er kennt sich damit aus, er hat es auch selbst erlebt. Er begibt sich mit in diesen Dreck hinein. Er ringt mit dir um Worte. Vielleicht um klare Worte wie im Psalm. Vielleicht um Hilfe, Rufe und Flehen. Vielleicht um Worte unter Tränen, vielleicht um wütende Worte. Und vielleicht findet er mit dir Worte, die sich vertrauensvoll an den Vater wenden. All das hat seine Berechtigung und seinen Platz. Wir müssen mit dem, was uns belastet, nicht direkt zu Ostern springen. Auch Karfreitag hat seine Zeit. Wir werden gleich im Gottesdienst auch das Abendmahl feiern. Und in diesem Abendmahl werden wir gleich Gelegenheit haben, dem einen Ausdruck zu verleihen. Unseren Drecksmomenten, unseren Karfreitagsmomenten. Wir essen und trinken dort Brot und Saft als Symbol für den Körper und das Blut von Jesus. Symbole für sein Leben, das er gelassen hat. Und wenn wir das Brot essen und den Saft trinken, ist das die Erinnerung, dass Jesus uns nahe ist. Bei allem und mit allem, was wir mitbringen. Schuld, die dich belastet, Schmerz, der dich quält, all deine Drecksmomente darfst du gleich ins Abendmahl mitbringen. Und hören und fühlen und schmecken, dass Jesus es am Kreuz für dich trägt. Amen.